Ich freue mich ja schon richtig. Heute machen wir mal Steuertricks.
Okay. Du und ich. Aber ich gehe jetzt mal schwer von aus, ganz legale Steuertricks, also nicht irgendwelche shady Steuerhinterziehungsgeschichten.
Genau, das ist jetzt keine Finanztipp-Shady-Sonderfolge, sondern es geht schlicht darum, was du mal probieren könntest und damit mehr Geld rausholen kannst bei der Steuer.
Du meinst probieren, absetzen beim Finanzamt, was man einfach mal machen kann sozusagen.
Genau.
Ohne sich Gedanken zu machen, dass man gleich ins Gefängnis wandern muss.
Ohne Besuch in der JVA Landsberg. Und was das ist, erfährst du in dieser Folge Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ja, so Steuertipps klingt ja, oder Steuertricks, sag ich mal, klingt so ein bisschen wie diese fragwürdigen YouTube-Werbungen, die man oft bekommt. Aber es geht natürlich tatsächlich ums legale Spektrum.
Genau. Also es gibt ja auch große Bücher dazu, ja, wird man vielleicht auch kennen, ja, 1000 ganz legale Steuertricks. Und das ist sozusagen die verkürzte Finanztipp-Ausgabe davon. Aber ich glaube, was unser Anliegen, der dahinter steckt, ist, dass, glaube ich, viel zu viele Leute auch Angst haben, bei der Steuererklärung was falsch zu machen. Ja? Dass man ganz klar sagen muss, nur weil du jetzt mal beim Finanzamt beantragst, anders kann man es ja nicht sagen, beantragst du deine Steuererklärung, hey, ich bin der Meinung, ich kann hier davon 50% absetzen, heißt das noch nicht, dass du deswegen gleich vom Finanzamt eine auf den Deckel bekommst. Es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendeinen Beleg beibringen musst. Ja, das schon. Also da muss man sich dann nicht wundern, so, oh, jetzt wollen die alles Mögliche sehen. Naja, ich habe es halt auch versucht. Dann ist es auch deren gutes Recht sozusagen, mal genauer nachzufragen. Aber selbst wenn die dann sagen, nee, also ne, das ist jetzt keine 50%ige, sind keine 50% Werbungskosten, das kann man jetzt nicht behaupten, dass man den Fernseher zu 50% für die Arbeit benutzt zum Beispiel. Naja, was machen die dann? Dann kürzen die das halt einfach und Ende. Ja, dann kriegst du halt weniger bei der Steuer raus. So, mir passiert auch nicht.
Und was das ist, besprechen wir gleich, welche 7 Punkte. Davor noch kurz unser Anti-Werbeblock, und zwar für das Finanztipp-Expertengespräch. Jetzt hätte ich fast den Faden verloren. Für das Finanztipp-Expertengespräch, in dem du, liebe Nutzerin, lieber Nutzer, Saidi Fragen stellen kannst und halt auch diese, ja, wirklich komplizierten Fragen, zum Beispiel, soll ich meinen Riester-Vertrag kündigen?
Genau, also das wäre so ein beliebtes Thema, ne? Was mache ich mit irgendwelchen Altlasten, mit irgendwelchen Finanzsünden, die ich mal begangen habe, wie gehe ich damit um? Aber wir haben zum Beispiel auch mit unserem Steuerexperten Jörg von Finanztipp ein Gespräch zum Thema Steuererklärung, was kann ich alles von der Steuer absetzen, natürlich gemacht, und zu ganz vielen anderen Themen. Und das ist wirklich, ich kann es nicht anders sagen, immer wieder ein sehr schönes Format, wo ich mich mit Nutzerinnen und Nutzern sehr gerne über ihre, ja, Fragen und auch Sorgen und Nöte unterhalte. Und deswegen freue ich mich, wenn auch du mal dran teilnimmst und dafür, ja, unsere Arbeit hier bei Finanztipp mit einem kleinen Beitrag unterstützt.
Und wie du Finanztipp-Unterstützer werden kannst, erfährst du ganz easy mit einem Klick auf den Link in den Shownotes. Ja, dann kommen wir mal zurück zur Steuer, was in dem Fall tatsächlich viel spannender ist, als das Wort kommen wir zurück zur Steuer vermuten lässt. Aber wichtig ist wirklich, keine Angst vorm Finanzamt zu haben. Also die kommen ja jetzt nicht und, ja, schicken dir die Polizei auf den Hals, nur weil du probierst, 50% von deinem Smart-TV abzusetzen.
Absolut. Und selbst wenn du jetzt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das hörst und denkst, ja, natürlich, also ich probiere da alles Mögliche, ja, und dann versucht man das halt durchzukriegen, ja, wunder dich nicht, wie viele Leute, dazu gibt es auch Statistiken, ja, davor Angst haben, zunächst mal bei der Steuererklärung was falsch zu machen. Ich glaube, es waren so über 40%, glaube ich, hatte mal eine Untersuchung rausgefunden. Und wie viele Leute deswegen überhaupt gar keine Steuererklärung machen. Also auch das waren, glaube ich, über 20%. Und dann wäre die Aufforderung, ja, das kann ich nur sagen, spread the word. Ja? Also zähl das mal bitte in deinem Bekanntenkreis, in deiner Familie, bei deinen besten Freunden rum, ja, was du da, dass das wirklich ein Thema ist, ja, dass bloß keiner bitte keine Steuererklärung machen soll, weil Angst hat, oh, ich finde den Beleg nicht mehr oder ich weiß nicht mehr, wie viel das war oder das könnte ja sein, dass ich das falsch eintrage. Die beste, das kommen wir bestimmt heute auch nochmal drauf, ist natürlich die beste Abhilfe, da ist erstmal schon mal eine Steuersoftware zu verwenden, beziehungsweise eine Steuer-App, die hilft dir dabei auch, beziehungsweise hilft denjenigen auch. Und das größte Problem ist definitiv, keine Steuererklärung zu machen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass dann ein paar 100 €, wenn nicht sogar 1000 und mehr Euro rausspringen, ist schon ziemlich hoch.
Und dann legen wir doch auch direkt mal los mit unseren 7 Dingen, die du mal versuchen kannst. Und auch wenn du schon einiges versuchst bei der Steuererklärung, vielleicht ist ja was dabei, das dir noch fehlt. Und das erste ist wahnsinnig logisch, aber ich muss tatsächlich zugeben, ich habe auch noch nie dran gedacht, das zu machen. Und zwar den längeren, aber schnelleren Arbeitsweg abzusetzen. Mhm. Weil man macht ja eigentlich immer, bei der Pendlerpauschale zählt ja die kürzeste Straßenverbindung. Du gibst es in Google Maps ein, erste Option, zack, fertig, aus.
Ja.
Ja, aber du fährst ja ganz oft, sagen wir zum Beispiel, du wohnst jetzt ganz im Norden von der Stadt und arbeitest ganz im Süden. Dann fährst du in der Regel nicht mitten durchs Zentrum, weil ja meistens Fußgängerzone, viel Verkehr und so weiter, sondern du fährst ja am Zentrum vorbei. Das heißt, der Weg ist zeitlich kürzer, aber natürlich von der Strecke her länger. Und du kannst es tatsächlich versuchen, das mal so anzugeben, weil es gibt ja einen Grund, warum du so fährst. Und warum ist das so sinnvoll? Naja, bei 20 Kilo einfachem Fahrtweg kommst du ja schon über die Werbungskostenpauschale und dann gibt es halt Geld zurück.
Ganz klar. Also das ist absolut, was ich versuchen kann. Und ich muss tatsächlich, muss ich sagen, als ich das bei uns, ich wusste es eigentlich schon, ja, aber ich habe es auch für mich nicht so realisiert. Muss ich unbedingt auch mal bei meiner nächsten Steuererklärung checken, wie viel genau ich Kilometer, weil ich mache das natürlich schon seit Jahren immer das Gleiche, ich da angebe. Bei mir ist genau der Fall, ja, ich wohne außerhalb von München und die direkte Straßenbindung, ne, A9, also Autobahn einfach rein, ist halt deutlich kürzer als tatsächlich die Bahntrasse, die ich natürlich fahre. Aber natürlich ist es mit der Bahn am Ende dann doch schneller, weil du auf der Autobahn schlichtweg oft im Stau stehst. Und das ist jetzt schlichtweg eine Sache, die sollte ich glaube, dass ich tatsächlich so ein Mittel sozusagen in Anführungszeichen angegeben habe, und ich würde behaupten, das geht beim Finanzamt problemlos durch, weil dem natürlich sofort einleuchtet, dass man von meinem Wohnort, wo natürlich auch beim Finanzamt sitzt, nicht die total verstaute Straßenverbindung nimmt, sondern natürlich die Bahnstrecke.
Den passenden Ratgeber dazu verlinken wir dir natürlich in den Shownotes. Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist auch eigentlich der entscheidende Punkt. Es muss halt einfach plausibel sein.
Ganz klar. Und wie gesagt, das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn du jetzt genau dieses Beispiel nennst, dass es dir halt nicht anerkennen und dir nur weniger Kilometer anrechnen. Aber sie werden dir deshalb nicht deine kompletten Fahrtkosten aus der Steuererklärung rausstreichen. Das wäre natürlich auch von deren Seite nicht legal, und dagegen könntest du wiederum natürlich Widerspruch einlegen. Also das Finanzamt kann nicht einfach machen, was es will.
Und der Vorteil, wenn du jetzt dagegen Widerspruch einlegst, das kostet nichts.
Richtig.
Kommen wir zu Punkt 2. Mhm. Glaube ich, was das mal tatsächlich selten in Anspruch nimmt, fast jeder hat ja private Handy-, Telefon-, Internetkosten, die man irgendwie auch für die Arbeit nutzt, gerade bei Leuten, die im Homeoffice sind.
Genau, Homeoffice ist da das große Thema, richtig.
Und du kannst die ja absetzen, maximal 20% und 20 Euro.
Also das ist schon mal die erste Message, weil das wissen dann vielleicht auch viele nicht, ne, dass ich einfach mal von meinem privaten Handyvertrag, vor allen Dingen, wenn ich im Homeoffice bin, und von meinem privaten Internetvertrag 20% pauschal schon mal in der Steuer angeben kann. Und das wird fast immer, behaupte ich jetzt mal, durchgehen, es sei denn, es ist halt aus deinem Beruf erkennbar, dass du eigentlich nie zu Hause arbeitest, ja, weil du, ich weiß nicht, der wo offensichtlich...
Das Pilot.
Ja, selbst da könnte man wahrscheinlich noch sagen, ne, Dienstpläne checken und so weiter, aber ja, wenn du halt einfach vor Ort auf, weiß ich nicht, handwerklich arbeitest oder sowas in Richtung, und selbst da kann man ja argumentieren, ich muss auch mit dem Chef von zu Hause reden und so, ja.
Stimmt, da gab es mal so einen Fall mit einer Stewardess, die ein Arbeitszimmer hatte, die das Arbeitszimmer aber absetzen darf, weil die muss ja zu Hause ihre Dienstpläne anschauen und dann...
Da haben wir schon.
Ja. Aber was man oft vergisst, wenn du jetzt zum Beispiel im Homeoffice arbeitest, naja, du kannst halt dann mehr als 20% angeben, weil du benutzt ja zum Beispiel deinen Internettarif zu viel mehr als 20% der Tageszeit für berufliche Dinge. Du bist ja 8 Stunden, also 25% des Tages tatsächlich, bist ja zu Hause und arbeitest, wahrscheinlich 8 Stunden. Das Ding ist natürlich jetzt, falls das Finanzamt nachfragt, du musst es halt belegen, also zum Beispiel mit so einem Nutzungstagebuch über 3 Monate. Wenn du jetzt sagst, oh, ja Mist, ich habe das gemacht, aber ich kann das nicht belegen, ja. JVA Landsberg, nein, nicht, es geht nicht in den Knast. Das Finanzamt lässt dann einfach nur 20% gelten. Also es gibt keinen Ärger, der sagt halt dann einfach, der haut seinen Stempel drauf und sagt, abgelehnt.
Ich glaube, wir sollten jetzt auch nicht übertreiben an der Stelle, so im Sinne jetzt hier den Freifahrtschein zu erteilen, zu sagen, schreib da rein, was du willst, du kannst ja mal alles probieren. Ja, es sollte schon irgendwie plausibel sein. Und gerade wenn jetzt jemand, sage ich mal so wie bei uns bei Finanzamt, auch viel Hybrid arbeitet, dann müssen wir ein paar Tage im Büro, ein paar Tage zu Hause, naja, dann irgendwie versuchen, 100% der Internetkosten abzusetzen, das ist natürlich nicht realistisch. Das sollte halt einfach, wie Emil schon gesagt hat, plausibel sein, im Rahmen sein. Aber du bist grundsätzlich nicht auf die 20% beschränkt. Aber wie wir vorhin schon gesagt haben, wenn du mehr als die 20% angibst, dann kommt wahrscheinlich auch die Frage nach Belegen. Wenn du es dann nicht belegen kannst, dann kannst du sagen, ja, wahrscheinlich kriege ich dann auch nur die 20% angerechnet.
Und am Ende währt halt ehrlich auch immer am längsten. Also einfach sagen, wie es ist, und dann kommt man halt damit durch oder halt nicht. Damit du auf jeden Fall bestmöglich damit durchkommst, schau einfach in unseren Ratgeber, den verlinken wir dir natürlich auch bei dem Thema in den Shownotes. Oh, kommen richtig gut durch. Wir sind schon bei Punkt Nummer 3.
Wow. Von 7.
7.
Von 7.
Also wir sind kurz vor, quasi heiße Phase, kurz vor der Halbzeit. Anschaffungskosten für Arbeitsmittel. Und das gilt tatsächlich auch für, ich sag mal, ungewöhnliche Arbeitsmittel, weil man kann ja bei so Arbeitsmitteln quasi alles absetzen, solange man es mindestens teilweise für die Arbeit nutzt.
Ja.
Man kann zumindest quasi alles probieren.
Genau. Richtig, genau. Und dann halt auch anteilig absetzen. Ne? Und das ist gerade halt so für auch Anschaffungen, die jetzt, sag ich mal, ich glaube, der Grenzwert waren, hilf mir, 936 Euro oder sowas in Richtung.
Ich glaube, ja.
Ja, das kannst du nochmal entsprechend in dem Ratgeber nachschauen, den wir dann natürlich unten verlinken. Also ich sage jetzt mal, so ein Laptop, der 800 Euro kostet, ja, natürlich kannst du den teilweise ansetzen. Ne? Und da ist auch wieder die Frage, was ist denn realistisch? Was anderes ist natürlich, wenn du den von der Arbeit gestellt bekommst, der nicht deine persönliche Rechnung hast, dann kannst du den natürlich nicht ansetzen. Aber ansonsten, ne, vom Schreibtischstuhl über den Schreibtisch selber, über die Lampe, irgendwelche Halterungen, was weiß ich, also da kann man schon einiges finden. Alles das, was du halt zumindest, wie die mir schon gesagt hat, teilweise für die Arbeit nutzt.
Und wichtig ist da natürlich die Kaufbelege aufheben, halt zum Beispiel von deinem Drucker, den du da vielleicht manchmal brauchst. Und es droht halt nicht mehr, wie dass dir einfach was gestrichen wird. Und ich habe mir jetzt auch mal so als Beispiel überlegt, wir haben ja vorhin über den Smart TV gesprochen. Jetzt kaufst du dir so einen fetten Smart TV. Naja, aber vielleicht kannst du den tatsächlich als Arbeitsmittel absetzen. Zum Beispiel eine Sportjournalistin, die im Homeoffice arbeitet und da halt, keine Ahnung, Champions League drauflaufen
natürlich,
lassen muss.
Gar keine Frage. Ne? Oder hier einige der Kollegen von Social Media, ne, die konsumieren schon auch aus beruflichen Gründen YouTube zum Beispiel, ja. Und nicht dann YouTube auf dem Fernseher schauen. Naja, also kann man sich jetzt streiten, wie viel da ist, aber ich würde mal sagen, 20% von dem Fernseher anzusetzen und das entsprechend zu begründen, kann man schon mal versuchen. Wie gesagt, mehr als rausstreichen können sie es dir ja nicht. Übrigens, das muss man auch dazu sagen, es gibt da keine so ganz klaren Regeln. Also man kann sich jetzt nicht auf einen Paragraphen berufen, dass in dem Fall ich dann 20% von dem Smart TV absetzen kann. Da liegt immer schon noch ein gewisser Ermessensspielraum des jeweiligen Finanzbeamten dabei. Das ist nur, das ist ein Möglichkeitsspielraum, den man halt mal versuchen kann, ohne sich jetzt gleich irgendwie als Steuerhinterzieher zu fühlen.
Und es hängt ja, würde ich sagen, auch einfach immer vom jeweiligen Finanzbeamten halt ab, wie ganz der klar das sieht. Ist ja seine Ermessensentscheidung, also ist ja auch gut so. Und der eine sagt vielleicht, hey, ja klar, das finde ich total plausibel. Der andere sagt halt, weiß ich nicht, aber muss man halt probieren, jedes Jahr aufs Neue.
Also ich finde immer, man kann sagen, alles das, was inhaltlich irgendwie begründbar ist, das kann man einfach mal probieren, weil muss man sich ja auch klar machen, die haben da Millionen insgesamt von Steuererklärung. Natürlich wird nicht jede Steuererklärung von einem kleinen Arbeitnehmer oder einer kleinen Arbeitnehmerin jetzt ist aufs Letzte geprüft. Manches wird halt einfach auch durchgewunken, ja, und dann hast du mal Glück gehabt, aber du kannst halt auch mal Pech haben und dann guckt jemand genauer hin und streicht was raus.
Und was du natürlich absetzen kannst und was nicht, liest du in unserem Ratgeber, den wir dir auch wieder in die Shownotes packen für den Punkt.
Vielleicht lass mich noch einen Punkt anbringen, der leider nicht funktioniert. Da habe ich mich auch immer früher ein bisschen geärgert sozusagen. Ne? Also ich habe auch mal in Jobs gearbeitet, wo du ein bisschen mehr formellere Kleidung tragen musstest, als das heute bei Finanztipp der Fall ist. Ja, also ne, das klassische Hemd, Krawatte, ein Jackett und die Damen entsprechende Office-Kleidung kannst du nicht von der Steuer absetzen. Ne? Also das wäre nur für wirklich spezielle berufsbedingte Kleidung, wie jetzt irgendwelche Schutzkleidung und so weiter, die du in aller Regel sowieso vom Arbeitgeber natürlich bekommst, der Fall. Bei Kleidung funktioniert das so gut wie nie.
Habe ich mal tatsächlich ein lustiges Beispiel von jemandem gehört, der hat ein Smoking gekauft für eine Videoproduktion und wollte den dann absetzen. Und es wurde vom Finanzamt abgelehnt mit der Begründung, solange der Smoking nicht bei dem Videodreh zerstört wurde, ist er kein reines Arbeitsmittel.
Kannst du zur nächsten Hochzeit wieder anziehen. Ne?
Ja. Aber damit sind wir schon bei Nummer 4. Was ist, wenn du jetzt keine Arbeitsmittel gekauft hast? Kommt dir mal vor, man kauft nicht jedes Jahr was, du kaufst ja nicht jedes Jahr einen neuen Schreibtisch oder einen neuen Bürostuhl. Genau. Naja, denk dran, pauschal 110 Euro für Arbeitsmittel abzusetzen. Das steht nicht im Gesetz tatsächlich. Das ist so ein interessanter Fall. Aber es ist gängige Praxis, heißt es dann so schön. Naja, was heißt jetzt gängige Praxis? Es wird halt von den meisten Finanzämtern anerkannt.
Das einfach durch, ja. Also auch sowas, glaube ich, wo ich glaube, man hat keinen Rechtsanspruch drauf. Ja, und ich würde mich jetzt auch nicht wegen 110 Euro mit dem Finanzamt wirklich ernsthaft streiten. Ja, nur wenn die das ablehnen, dann würde ich mal kurz nachfragen. Widerspruch einlegen, ist doch gängige Praxis. Aber wie gesagt, da wird es keine Probleme geben.
Schlechte Nachricht für ein Bundesland, ist gängige Praxis und wird anerkannt, außer in Sachsen.
Ach, tatsächlich. Das wusste ich nicht.
Aber in dem Fall auch, wenn du es probierst mit der Pauschale, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass das Finanzamt Belege will. Wenn du keine hast, ist nicht schlimm, dann wird es halt nicht anerkannt. Das ist zum Beispiel aber, finde ich, so ein Vorteil von der Steuersoftware tatsächlich, wenn man jetzt nicht der super Elster-Profi ist. So eine Steuersoftware sagt ja dann, hey, nutzt doch die Pauschale oder hast du Arbeitsmittel gekauft? Nein, ich trage automatisch diese 110 Euro ein.
Wir haben ja manchmal gerade auf Social Media so Diskussionen, dass die Steuersoftware angeblich so teuer wäre, irgendwas 30, 40, 40 Euro und dass ich mich doch dann lieber, also das doch lieber den Tipp geben sollte, sich durch Elster zu quälen. Naja, also wenn ich jetzt nicht gewusst habe, dass ich 110 Euro jedes Jahr absetzen kann oder es schlichtweg einfach auch vergesse, ich glaube, ich würde es vergessen, einfach weil ich mich so an meine Steuersoftware gewöhnt habe, die das sowieso vorschlägt, ja. So, 110 Euro mal Grenzsteuersatz, ne? Keine Ahnung, 30, 40 Prozent oder irgendwas in der Richtung, meinetwegen auch nur 25 Prozent, ja, sind sofort 30 oder vielleicht sogar 40 Euro. Dann habe ich allein mit dem Ding die Kosten für meine Steuersoftware schon wieder drin.
Und du kannst die Steuersoftware vom letzten Jahr kannst du auch wieder absetzen. Wir sind schon bei Punkt 5, es geht richtig schnell heute, es ist richtiges Schnellverfahren. Nummer 5, eine Pauschale für Online-Bewerbungen. Es gab ja früher, Bewerbungen sind ja jetzt kaum noch auf Papier, keine nervigen Mappen mehr. Ich habe mir nur gedacht, endlich, man muss nicht mehr diese Mappen machen, du musst nicht mehr zu irgendeinem Druckding gehen und das alles vorbereiten, dann musst du es auf die Post bringen. Super nervig generell, gibt es heute nicht mehr, weiß auch das Finanzamt. Und du hast natürlich weniger Kosten. Klar, du kannst ja diese ganzen Mappen, konntest du ja früher mal absetzen. Aber du kannst jetzt 2,50 Euro pro Bewerbung pauschal absetzen.
Nicht schlecht. Wie viel Arbeitszeit ist da eingerechnet? Naja, okay, alles klar. Gut, aber immerhin, sag mal so, ich finde das schon ein gutes Zeichen, auch wenn 2,50 Euro ein bisschen lächerlich sind, anzuerkennen, dass das sozusagen, wie soll man sagen, Art von private Arbeitszeit ist. Du investierst in dich selber. Das ist ja das Gleiche, wenn ich Fortbildungskosten, die ich selbst bezahlt habe, absetzen kann. Das ist halt nichts, was du in dem Sinne zum Vergnügen machst, ja? Sondern es ist im wahrsten Sinne Werbungskosten, weil du machst Werbung für dich selbst.
Und du merkst, wir sind es schon richtig so am Optimieren. Wir sind schon beim Feintuning, was da wichtig ist für dich, wenn du das machst. Heb die Eingangsbestätigungen, also die E-Mails, die du da automatisiert bekommst für diese Bewerbungen auf, die sind nämlich der passende Beleg beim Finanzamt, wenn doch mal gefragt wird, weil du 500 Bewerbungen verschickt hast, theoretisch.
Genau.
Dann heb vielleicht die 500 E-Mails auf in irgendeinem Ordner, leg die vor, dann ist der Kars bissen.
Genau, und das ist ja auch schon der ganze Tipp. Ja, da muss ich nicht riesig mit Screenshots oder so experimentieren, sondern ich bekomme so eine standardmäßig bei jedem vernünftigen Unternehmen so eine Eingangsbestätigung, die schiebe ich einfach rüber in einen eigenen, in meinem Fall Outlook-Ordner oder eigenen E-Mail-Ordner und gut ist.
Nummer 6 ist...
Nein, ich bewerbe mich jetzt nicht woanders, falls das jemand hier falsch verstanden hat.
Haust morgen 500 Bewerbungen raus. Nächster Punkt finde ich... Lieb ich. Das ist so Classic. Unser Kollege Jörg, der sich um die Steuerthemen kümmert, das ist so ein Classic Jörg-Plot-Twist, den ich auch nicht erwartet habe. Nummer 6. Wenn Oma und Opa deine Kinder betreuen, kannst du das von der Steuer absetzen. Und ich habe auch erst gedacht, wie? Was muss ich jetzt tun? Muss ich jetzt meine Großeltern anstellen? Nee, also man kann ja Kinderbetreuungskosten als Sonderausgaben absetzen. Genau.
Also die Kita, ne, das kennen wahrscheinlich alle, dass man das von der Steuer absetzen kann, sofern ich eine vernünftige Rechnung bekomme.
Ist auch ein ziemlich fetter Posten wahrscheinlich.
Absolut. Oder? Das ist ja ein großes Thema. Ne? Als Eltern zahlst du da mehrere hundert Euro im Monat in aller Regel und deswegen, das darfst du auf keinen Fall vergessen.
Und das geht aber auch, wenn Oma und Opa das kostenlos machen. Und zwar, ist aber jetzt ein bisschen kompliziert. Ich habe auch erst gedacht, wie geht das? Na, ganz einfach. Du erstattest ihnen Fahrtkosten. Und zwar 30 Cent pro Kilometer als Aufwandsentschädigung. Mhm. Und das kannst du dann als Betreuungskosten absetzen. Vorteil ist, deine Großeltern kriegen ein bisschen Cash für den Aufwand, den sie da betreiben, nämlich die Fahrtkosten. Das Wichtige dabei ist aber, ihr müsst eine schriftliche Vereinbarung darüber abschließen und du musst das Geld überweisen, damit es halt einen Beleg gibt.
Ja, genau. Also es ist kein Arbeitsvertrag oder sowas, den du da brauchst, sondern du brauchst einfach nur einen simplen Schriftsatz sozusagen mit den Großeltern in dem Fall und dann den Fahrtkosten. Und so wie ich die meisten Großeltern einschätze, ne, irgendwie kommt das Geld auch in Form an den Enkel oder die Enkelin dann wieder zurück. So würde ich das einschätzen.
In Spaghetti-Eis-Dividende.
Genau, Spaghetti-Eis-Dividende.
Das ist so ein Ding, wie ich es gelesen habe, ich habe mir gedacht, so, das geht, aber es geht.
Es geht, was das deutsche Steuerrecht nicht möglich macht.
Und der letzte Punkt, Nummer 7, dann haben wir es auch schon geschafft. Diese ganzen Dienstleistungen, Handwerker und so weiter, kann man ja alles absetzen. Das nennt man immer haushaltsnahe Dienstleistungen. Kann man ja eigentlich alles angeben, was Jörg, unser Kollege Jörg, sagt immer, man kann alles angeben, was ein Mensch macht. Also Fahrzeit und Arbeitszeit, aber kein Material.
Und auch das, was in der Nebenkostenabrechnung steht. Ganz wichtig, ne? Also wenn da jetzt der Hausmeister, sage ich mal, zum Beispiel drin steht, ja, oder der
Winterdienst,
Kaminkehrer, solche Späße sozusagen, ja, das sind alles Kosten, die man aus der Nebenkostenabrechnung angeben kann. Auch da, mir wäre das irgendwie zu doof, das selber zu machen, das fragt halt eine Standardsteuersoftware sofort ab.
Auch so ein Klassiker, diese Dachrinnenreinigung, solche Sachen. Wichtig dabei ist, du brauchst eine Rechnung und du solltest per Überweisung zahlen. Bei der Nebenkosten zählt ja die Nebenkostenabrechnung, wo das am besten detailliert aufgeführt ist. Wenn nicht, muss man halt beim Vermieter fragen und halt sagen, hey, das wäre für meine Steuer tatsächlich wichtig, wenn man das aufschlüsseln kann.
Ja, tatsächlich.
Dann,
wobei es nicht die aktuelle sein muss, muss man auch ganz klar sagen. Ne? Also wenn du jetzt noch dieses Jahr deine Steuer machst für meinetwegen sagen 2023 und du hast die Nebenkostenabrechnung für 2023 von deinem Vermieter oder deiner Vermieterin noch nicht, dann nimm die von 2022. Die wird sich, wenn du nicht umgezogen bist, wahrscheinlich nicht so sehr geändert haben. Und damit haben allermeistens die Finanzbeamter auch kein Problem.
Und du bekommst dann 20% der Rechnung circa zurück, maximal 1200 Euro bei Handwerkerleistungen und 4000 Euro bei Dienstleistungen.
Und das muss man nochmal klarstellen, weil das immer wieder zur Verwirrung führt. Es ist nicht so, dass du 20% der Kosten absetzen kannst, sondern ich sage jetzt irgendwas, wenn da 200 Euro Kaminkehrer draufstehen, okay, das wäre vielleicht ein bisschen viel, 100 Euro Kaminkehrer draufstehen, dann bekommst du 20% davon zurück, also 20 Euro Steuererstattung.
Und das Abgefahrene daran ist aber jetzt, die haushaltsnahe Dienstleistung, man denkt jetzt immer, dass das so an deinem Haus oder in deinem Haus, naja, die muss gar nicht im Haushalt stattfinden. Zum Beispiel der Gassi-Service für deinen Hund ist eine haushaltsnahe Dienstleistung.
Weil der Hund ist haushaltsnah, ne? Eigentlich. Also er ist ja nur nah, er ist ja nicht im Haushalt. Okay. Lassen wir die Bürokratie, Deutsch-Bürokratie-Witze.
Aber der Haushalt, du merkst, der Haushalt kann sehr groß sein und alle, sage ich mal, Kniffe, die du da noch anwenden kannst, findest du in unserem Ratgeber, den wir dir in den Shownotes verlinken. Und wenn du dir jetzt Sorgen machst, irgendwie das Finanzamt zum Beispiel streicht irgendwie Punkte in deinem Bescheid oder passt es an, du kannst die Kosten auch nochmal neu begründen und den Bescheid ändern lassen oder kostenlos Einspruch einlegen. Die mehr Infos dazu findest du auch im Ratgeber zum Steuerbescheid.
Und auch da kann eine gute Steuersoftware halt eben helfen, die eben so ein Bescheid, so ein Steuerbescheid, den du dann vom Finanzamt bekommst, prüfend und dann eben dir sagt, wo sind da jetzt Abweichungen zur Steuererklärung, die du abgegeben hast. Und dann kannst du auch einschätzen, lohnt sich das? Jetzt haben die da irgendwie 70 Euro rausgestrichen, fange ich jetzt da groß an mit Widerspruch und so weiter. Ja, kann man machen, um sich letztendlich, was sind das dann, keine Ahnung, 20, 30 Euro Steuererstattung zu streiten. Oder nee, die haben, weiß ich nicht, 400 Euro nicht anerkannt. Dann würde ich zumindest mal Widerspruch einlegen und mal vorsichtig nachfragen. Das heißt ja nicht, dass man deswegen gleich ein Gerichtsverfahren öffnen muss.
Die sind dann auch nicht böse in der Regel. Das heißt ja einfach nur, das ist der, du kannst ja nichts anderes machen, wenn du sagst, oh, das sehe ich anders, musst du halt Widerspruch einlegen. Das ist einfach der normale Gang der Dinge in so einem Fall.
Aber das Normale ist ja, dass du vorher gefragt wirst, dass man die Belege halt entsprechend einreicht und dann weiß man schon, wo sind die kritischen Punkte und dann merkst du schon, naja, okay, 50% beim Smart TV, das machen sie jetzt nicht mit.
Und was ich immer angenehm finde, zum Beispiel auch bei so einer Steuersoftware, die macht ja immer so eine Plausibilitätsprüfung. Also man ist schon mal, sag ich mal, einen Schritt weiter. Bei Elster würde ich mir immer denken, so, bin ich jetzt vielleicht bist du sehr weit gegangen, aber die hat ja immer noch so diese Rückfalloption, sage ich mal.
Ganz klar.
Damit sind wir auch schon quasi durch.
Die Fragen.
Jawohl, es kommen noch die Fragen unserer Nutzerinnen und Nutzer. Und die erste kommt von Thomas Hazer Edi. Lieber die Tilgungsrate des Hauskredits 1,2% Zins oder für die gleiche Summe den ETF erhöhen?
So eine Lieblingsfrage sozusagen. Meine Antwort lautet weder noch. Sondern, was ist die Antwort? Tagesgeld und Festgeld. Und here is why. Ja, hier kommt die Begründung. Also worum geht es eigentlich? Jemand hat einen Kredit, wo er nur 1,2% Zinsen drauf zahlt, in der Niedrigzinsphase vor ein paar Jahren abgeschlossen. Ja, und kann sich eigentlich mehr leisten, als das, was unbedingt er an die Bank zurückzahlen muss. Und hat dadurch letztendlich Geld übrig und kann jetzt entweder eine Sondertilgung machen, die Tilgung in seinem Vertrag steigern, whatever, und sowas in der Richtung. Oder kann das Geld woanders anlegen. So, jetzt könnte man sagen, ja, ich stecke das in ETF rein. Ja, das Problem dabei ist, ja, natürlich habe ich beim ETF irgendwie so eine Erwartungshaltung von 6, 7, 8 oder sogar noch mehr Prozent pro Jahr, aber das ist halt nur langfristig auf 15 Jahre und so weiter drin. Und selbst da, nach 15 Jahren kann die Rendite auch bei dem ETF halt auch nur 3 oder 4 Prozent sein. Also so richtig drauf verlassen kannst du dich nicht und vor allen Dingen kann es halt auch sein, sagen wir mal, er hat jetzt den Kredit, ich mache jetzt mal einfach das Beispiel, 1,2%, sagen wir mal, haben wir vor 5 Jahren abgeschlossen. Und die Zinsbindung läuft in 10 Jahren aus, ne? Weil 15 Jahre hatte diese 1,2% festschreiben lassen. Naja, und dann kann es dir ja passieren, dass nach den 15 Jahren der Zins auch gehörig ansteigt. Ja? So, also das sind alles so Themen. Aber was man auf alle Fälle machen kann, in diesem Fall, lieber Nutzer, ja, nicht zu viel zurückzahlen. Warum? Du kannst völlig risikolos im Moment das Geld, was du übrig hast, ob das jetzt die Steuererstattung ist, das Urlaubsgeld oder was man sich sonst vorstellt, was man halt sonst noch übrig hat, ja, zunächst mal, wenn größere Beträge da sind, auf ein Festgeld legen, gerne auch auf zum Beispiel auf ein dreijähriges Festgeld und da durchaus noch 3,x% Zinsen absahnen. Ist völlig risikolos. Ja? Geld, also das eine macht 3% Zinsen, im anderen Fall würde ich 1,2% Zinsen abbezahlen. Das ist schon mal ein No-Brainer. Und wenn ich mir sozusagen noch was aktiv zur Seite legen will, jeden Monat, naja, dann erhöhe ich meinen Dauerauftrag auf mein Tagesgeldkonto, wo ich hoffentlich auch über 3% Zinsen oder mindestens 3% Zinsen derzeit bekomme. Es gibt keinen Grund, dieses Geld der Bank das Geld in den Rachen zu schmeißen. Weil die freuen sich nämlich, das Geld können sie nämlich immer noch von derzeit, lass mich lügen, 3,75% bei der EZB anlegen. Du schenkst, wenn du jetzt da, ich sage jetzt irgendwas, 5.000 Euro Sondertilgung machst, dieser Bank, schenkst du der Bank einfach Geld. Weil die sagen, wunderbar, ich kriege keine 1,2% Zins, aber dafür bekomme ich 3,75% auf dieses Geld von der Europäischen Zentralbank. Herzlichen Dank, lieber Kunde. Das darf man nicht machen. Und das Argument kenne ich auch mal aus meinem Bekanntenkreis. Ja, aber dann bin ich ja früher mit dem Abzahlen fertig und dann sinkt ja meine Schuld nicht so schnell oder dann lastet dieser Schuld auf mir. Wenn es wirklich in die Situation kommt, dass man irgendwie meint, ich muss jetzt schneller fertig werden und so weiter. Ich habe das Geld ja. Das Festgeld läuft irgendwann aus und dann kann ich die Schuld, auch wenn ich das meine, zu dem Zeitpunkt dann machen zu müssen, sofort tilgen. Ich habe das Geld. Null Risiko. Das ist ein sogenanntes Arbitragegeschäft, was im Moment gerade bei solchen langlaufenden Verträgen möglich ist. Das sollte man unbedingt machen. Also buttert gerade, wenn ihr so eine günstige Finanzierung habt, nicht zu viel Geld da rein. Was anderes ist natürlich, wenn ihr noch relativ hohe Zinsen zahlt von älteren Verträgen, 3-4% oder so. Da würden wir natürlich immer sagen, Schuldentilgen hat schon einen gewissen Vorrang und das ist gut, wenn ihr von der Schuld runterkommt. Aber bei so Finanzierung 1%, 1,2%, 1,5%, selbst bei 2%, warum? Ja, warum sollte ich für 2% bei der Bank Schulden tilgen, wenn ich das Geld gleichzeitig für 3,x% anlegen kann?
Und die zweite Frage kommt von M-E99. Circa 80.000 Gehalt, Tendenz nach oben, 30 Jahre alt, keine Erkrankungen. Lohnt privat?
Also lohnt privat ist die Frage, soll sich privat Krankenversichern, privat Vollkrankenversicherung. Das ist eine sehr weitreichende und eine schwierige Entscheidung, die ich aufgrund dieser Angaben nicht treffen kann. Grundsätzlich hört sich das gut an. Gutes Gehalt, noch in jungen Jahren, ist grundsätzlich erstmal ein sinnvoller Kandidat. Und wenn er oder sie das so einschätzen kann, hey, Gehalt wird wahrscheinlich noch weiter nach oben gehen, ich habe eine gute Ausbildung und so weiter, dann macht das grundsätzlich mehr Sinn. Aber eine der wichtigsten Fragen, die sich der oder diejenige stellen muss, wie sieht es mit der Familienplanung aus? Weil in der privaten Krankenversicherung gibt es keine kostenlose Familienversicherung. Das heißt, jetzt lass dir mal Kinder kriegen. Ja? Jetzt bleibt vielleicht ja, der Ehepartner oder die Ehepartnerin dann zu Hause. Dann braucht er auf einmal eine private Krankenversicherung. Katastrophe, das sind auf einmal mehrere hundert Euro im Jahr, im Monat mehr Belastung. Plus die Kinder müssen dann wahrscheinlich, je nach Verdienst, auch in die private Krankenversicherung. Das muss man alles halt einrechnen. Und auch, dass so eine private Krankenversicherung im Alter halt ganz schön teuer werden kann. Das heißt, wenn, es wird gerade bei so jemandem, der jung ist, 30 Jahre alt ist, sein, dass der in der privaten Krankenversicherung weniger bezahlt als in der gesetzlichen Versicherung. Und wenn das jetzt, ich sag jetzt irgendwas, 100 Euro im Monat sind, was nicht unrealistisch ist, diese 100 Euro bitte in die Altersvorsorge packen, damit man im Alter auch eine private Krankenversicherung gut bezahlen kann. Aber in vielen Fällen muss man diese Familienplanung, die wird vielleicht Anfang 30, kann da sein, muss nicht da sein, noch nicht so genau wissen, kann da der Bremser sein, da muss man halt schon einen sehr genauen Plan haben. Denn ganz klar, diesen Move in die PKV, in die private Krankenversicherung, sollte man vor 40 machen.
Dann kann ich nur sagen, vielen Dank dir, Saidi. Und vielen Dank, der liebe Nutzerin, lieber Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.